Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Fühl ich, mein Mental Health Podcast mit Das Ding vom SWR. Ich freue mich ganz doll auf eine neue Folge mit euch. Ich hoffe, ihr habt in die anderen Folgen schon reingehört. Ich hoffe auch, ihr seid gespannt auf das heutige Thema. Und das werde ich gleich mal anteasern mit dem Bullshit-Bingo, dem altbekannten Bullshit-Bingo. Ich habe es aufgemacht wie ein Profi. Das ist reine Kopfsache. Das hört man ja schon gerne mal öfter, so einen Satz. Vor allen Dingen, wenn man eine Person ist, die sich viele Gedanken macht und sich dann mal traut, das anzusprechen, und dann kommt, ja, das ist reine Kopfsache. Am besten noch, stell dich nicht so an. Der nächste Spruch. Warum bist du immer so traurig? Das Leben ist doch so schön. Ja. Oh Mann. Also ihr Lieben, in dieser Folge werden wir über die Frage bzw. über das Gefühl sprechen, mehr als nur traurig zu sein. Und unsere Expertin in dieser Folge wird uns auch erläutern, wovon wir sprechen, wenn wir von Depressionen reden. Wichtig ist mir, und das möchte ich schon einmal gleich zum Anfang dieser Folge sagen, dass ich super gerne zum Thema Depression noch eine weitere Folge machen möchte. Ich arbeite da auch schon dran rum. Am besten mit einer Gästin oder einem Gast, mit dem ich das Thema dann ganz genau besprechen kann oder wo jemand nochmal andere Erfahrungen reingeben kann. Das wäre mir sehr wichtig, weil ich finde, dass das Thema ultra komplex und super, super wichtig und auch sehr vielfältig ist. Und ja, deswegen arbeite ich jetzt schon an einer weiteren Folge, was Depressionen betrifft. In der letzten Folge, in Folge 6, war ja das Thema Therapie. Wie komme ich an einen Therapieplatz? Welche Schritte sind dafür notwendig? Wie kann ich sie gehen? Wie kann ich sie vielleicht ein Stück weit einfacher gehen? Und ich habe auch ein bisschen über meine Therapieerfahrung gesprochen und über die Learnings, die ich daraus geschlossen habe, etc. Und ich habe mittlerweile eine neue Therapeutin gefunden, und mit der gilt es jetzt natürlich auch wieder, das ganze Buch auszupacken und mit ihr meine Themen einmal anzugehen und zu besprechen. Unter anderem musste ich auch nochmal so Anamnesebögen ausfüllen, wo einem dann super, super viele Fragen gestellt werden. Das hatte ich auch in der letzten Folge erklärt. Und wo ich eben auch ganz, ganz viele Multiple-Choice-Fragen beantworten / ankreuzen musste. Und wo es natürlich auch unter anderem darum ging, wie die Stimmung gerade generell ist, wie traurig man sich fühlt, ob man sich viel alleine fühlt, ob man gerade Motivation findet im Alltag etc. Und da kam für mich natürlich auch die Frage auf, so, boah, wie kreuze ich das Ganze hier jetzt an? Wie traurig bin ich eigentlich? Wirklich? Und außerdem möchte ich für diese Folge die Frage beantworten, und da wird mir die Expertin Uruba Aslan bei helfen vom Funkformat Psychologik, nämlich wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Depressionen reden? Und Uruba hat uns Folgendes geantwortet.
Wenn wir über eine Depression sprechen, sprechen wir tatsächlich von einer anerkannten und offiziellen psychischen Erkrankung. Das heißt, es müssen von drei Hauptkriterien mindestens zwei erfüllt sein. Das ist erstens depressive und gedrückte Stimmung. Zweitens Interessensverlust und Freudlosigkeit. Das ist dann, wenn man bestimmte Dinge gerne gemacht hat, aber die machen einen jetzt überhaupt keinen Spaß mehr. Drittens Antriebslosigkeit und Erschöpftheit. Das heißt, man ist müder, man kommt morgens nicht mehr so gut aus dem Bett, die Motivation fehlt einfach. Aber auch andere Symptome können da sein, sowas wie Konzentrationsmangel. Ich bin angespannt und unruhig, der Appetit hat sich verändert, Schlaf ist gestört. Und wenn die Depressionen stark vorhanden sind, kann es auch tatsächlich mal sein, dass man Suizidgedanken hat.
Aus meiner eigenen Therapieerfahrung kann ich mich erinnern, weil ich jetzt auch natürlich für die neue Therapeutin nochmal ein paar Berichte und auch Notizen von mir durchgegangen bin, dass der Begriff rezidivierende depressive Störung aufkam. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, bei mir war das Thema bisher nicht Hauptschwerpunkt in meiner therapeutischen Behandlung quasi. Wir haben uns da mehr auf die Ängste und auch auf das Essen konzentriert. Ich würde aber trotzdem sehr gerne wissen, was dieser Begriff überhaupt genau bedeutet und auch welche unterschiedlichen Formen es bei Depressionen gibt. Und das hat uns Uruba Aslam auch nochmal erklärt.
Rezidivierende depressive Störung bedeutet nichts anderes als wiederkehrende Depression. Und das heißt, dass in der Vergangenheit es schon mal eine depressive Episode gab. Und wir sprechen hier fachsprachlich von einer Episode und nicht von einer Phase. Das bedeutet aber einfach nur, dass in einem Zeitraum depressive Symptome bei einer Person vorlagen. Und aktuell, gegenwärtig, mittelgradige Episode bedeutet mittelschwere Depression. Je nachdem, wie viele Symptome vorhanden sind, kann man die Depression einteilen in leichte depressive Episode. Man kann sie in mittelschwere und schwere depressive Episode einteilen. Und natürlich gibt es auch andere Formen von Depression. Es gibt die chronisch depressive Episode. Das bedeutet, dass eine wirklich schwere und intensive Depression vorliegt und das schon länger als 2 Jahren. Dann gibt es aber auch eine Dysthymie zum Beispiel. Das ist eine lang anhaltende depressive Verstimmung. Also die Symptome liegen in leichter Form vor, aber die sind noch nicht stark genug, dass man von einer richtigen Depression sprechen kann.
Für mich zum Beispiel ist es relativ schwierig zu sagen, wann zum Beispiel diese depressiven Episoden angefangen haben. Und es ist auch für mich nicht so leicht, darüber zu sprechen, auch im Freundeskreis nicht. Ich glaube, es geht vielen da ähnlich und ich habe auch das Gefühl, dass so diese ganz dunklen, negativen Gedanken, die man hoffentlich nicht, aber die, glaube ich, viele von uns manchmal haben, dass man die nur sehr schwer teilen kann, weil man sich wahrscheinlich auch zu einem großen Teil schämt. Dabei finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man versucht, darüber zu reden und dass man sich nämlich nicht isoliert, weil ich glaube, das kann auch sehr häufig passieren, dass man sich dann so krass in seiner eigenen Gedankenwelt verliert und in seinem eigenen Charme, dass man irgendwie zu Hause sitzt und einem geht es so, man kann es nicht ansatzweise rauslassen. Also man, vielleicht gesteht man es sich selber nicht mehr ein, vielleicht versteht man gar nicht, was mit einem los ist. Vielleicht schafft man es aber auch nicht, sich jemandem anzuvertrauen und vielleicht ist man auch schon an dem Punkt, dass man gar keine Kraft mehr hat, sich Hilfe zu holen. Und deswegen glaube ich, dass es wie schon die ganze Zeit in diesem Podcast einfach sehr wichtig ist, dass wir alle ein Stück weit lernen oder uns irgendwann mehr trauen, über unsere Gefühle und auch Ängste zu sprechen und dass wir vor allen Dingen einander zuhören und den Menschen zuhören, die in unserem Leben sind und die uns wichtig sind und dass wir denen nicht begegnen mit solchen Bullshit-Sätzen wie, ja, das wird schon wieder oder, ja, verstehe ich jetzt nicht, warum du traurig bist, weil du hast doch den mega coolen Job, stell dich doch jetzt mal nicht so an oder das Leben ist doch so schön, du musst einfach nur ein bisschen mehr Licht in dein Leben lassen, ein bisschen öfter rausgehen und dann wird das schon so. Das sind alles so Sätze. Ich glaube, wenn man erstmal auf die stößt und einem geht es nicht gut, dann wird die Hürde ja irgendwie auch immer größer, sich wirklich zu öffnen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil darüber zu sprechen, wie es einem wirklich geht und wie traurig man ist und dass da eine Traurigkeit ist, die einen irgendwie auch gar nicht mehr loslässt schon seit einer Zeit oder die immer mal wieder in Schüben kommt, finde ich sehr wichtig. Ich glaube, auf mich bezogen sind solche tiefgreifenden Emotionen. Ich glaube, ich war schon auch als Kind so, hatte schon immer so einen kleinen Hang, dass ich halt auf jeden Fall sehr ängstlich und nachdenklich war. Und ich glaube aber, dass im Teenie-Alter dann sich da noch so ein hilfloses Gefühl mit untergemischt hat. Vor allem auch in der Zeit, wo ich dann angefangen habe, die Filme zu drehen, weil ich natürlich dann, wie ich auch schon in der Angstfolge zum Beispiel erzählt habe, von heute auf morgen irgendwie viel alleine war, ich aber eigentlich total Angst hatte davor, alleine zu sein. Ich mich aber auch dafür geschämt habe, dass ich damit so ein Problem habe und dann viel so mit mir selber ausgemacht habe. Also quasi viel meinen Ängsten konfrontiert war. Das aber irgendwie auch alleine, weil ich halt nicht so viel geredet habe. Und aus dieser Überforderung heraus, glaube ich, resultiert dann so eine gewisse Hilflosigkeit. Da habe ich mir dann Strategien angeeignet, wie ich gemerkt habe, okay, wenn ich das so und so mache, wie zum Beispiel mit dem Essen oder fast schon Augen zu und durch oder immer ein gewisses Stresslevel halten, damit man nicht ins Nachdenken kommt, dann schaffe ich es zu performen und zu funktionieren. Und was ich aber immer so krass finde, auch bei anderen Menschen, ist einfach, dass wir kennen die Leute nicht so. Wir wissen nicht, wie es manchen Menschen geht, wenn die Tür erstmal zu ist, wenn das Mädchen oder der Junge alleine auf seinem oder ihrem Zimmer ist, wenn man dann alleine im Hotelzimmer ist, wenn die KollegInnen nach Hause gehen. So, wir wissen nicht, was los ist, wenn die Menschen mit sich alleine sind. Für mich war es dann oft so, dass wenn die Tür zu war, ich einfach sehr häufig für mich alleine sehr traurig war und mich sehr alleine gefühlt habe, weil ich auch nicht so ganz wusste, so, wem soll ich das erzählen? Und außerdem hatte ich auch, ehrlich gesagt, damals noch nicht so richtig die Gedanken darüber. Ich habe gar nicht über das Wort depressiv zum Beispiel nachgedacht. Nicht konkret, sondern ich hatte eher einfach ein sehr überforderndes Gefühl in mir, mit dem ich nicht so ganz wusste, wie ich damit mich auseinandersetzen soll oder wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, ich habe dann recht schnell gemerkt, für mich, dass wenn ich mich einfach auf Trab halte, also wenn ich so viel wie möglich quasi zu tun habe, dass mir das ein bisschen hilft, die Traurigkeit auszusperren, weil ich das damit unterdrücken kann, weil ich dann nicht so viel Zeit habe nachzudenken, weil ich einfach abgelenkt bin und weil ich halt meine eigentlichen Gefühle dann bis zu einem gewissen Grad auch nicht mehr so ganz wahrnehmen kann. Das hilft in Anführungszeichen auf der einen Seite, weil man, wenn man komplett drüber geht. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch, wie man sich so immer weiter reingräbt in den Graben, weil man auch so ein bisschen manchmal dann den Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen verliert, wenn man immer nur versucht, sich abzulenken und abzuschotten, dicht zu machen. Ich weiß, ich kenne von mir, dass ich manchmal dann auch so Phasen habe, wo ich mich dem quasi ergebe oder wie sage ich das? Aber früher war das zum Beispiel manchmal auch so, dass ich dann einfach, irgendwann war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich bin jetzt einfach so. Dann bin ich halt einfach traurig. Ja, dann ist das jetzt so. Das ist, dass abends einfach, sobald es irgendwie dunkel wird zum Beispiel oder soweit ich mich ansatzweise alleine fühle, ist die gute Laune weg und die Zweifel kommen wieder und das Grübelkarussell fängt an, aber da kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern, dass man sich dem quasi, vielleicht auch, um sich dann nicht mehr so hilflos zu fühlen, aber so ein bisschen auf eine Art und Weise diesen Gedanken geschlagen gibt. Und wichtig natürlich wäre aber, was dagegen zu machen, dass man irgendwie schaut, dass man Aktivitäten vielleicht findet, wenn man es schafft, rauszugehen zum Beispiel, die einem Spaß und Freude bringen, dass man sich eben nicht so sehr isoliert, dass man so kleine Dinge findet, die einem so einen kleinen Lichtblick quasi verschaffen, weil es eben ganz, ganz wichtig ist, sich um sich selber zu kümmern, wenn man es hinbekommt. Relativ klar ist natürlich, dass wenn es einem richtig, richtig kacke geht, es natürlich super, super schwierig ist, sich um sich selber zu kümmern und auch die Energie dazu zu finden, zu sagen, okay, irgendwas stimmt hier nicht so ganz, ich muss mir da jetzt Hilfe holen, ich muss mich um mich selber kümmern, ich muss das einleiten, dass es mir besser geht. Ich hatte da auch schon Phasen, wo ich zum Beispiel beruflich mehr Zeit gehabt hätte, mich um mich und meine mentale Gesundheit zu kümmern und wo ich dann aber, obwohl ich Zeit hatte, so lost war und eigentlich nur zu Hause saß und einfach dann gar nicht mehr weiter wusste. Also man sitzt da und man weiß, ich könnte mir Hilfe holen, aber irgendwie sieht man dann gefühlt manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil sich auch dieser Stapel, der sich da anhäuft, der wird ja immer größer und man packt irgendwie über die Jahre einfach immer weiter Klötzchen quasi drauf und dann fühlt es sich manchmal schon so an, wie als wäre das so eine unauflösbare Aufgabe, sich überhaupt zu kümmern. Das bedeutet, ich habe dann meistens so zwei Seiten. Entweder ich block irgendwie alles ab und baller mich komplett zu mit Terminen und lasse mir keine Luft zum Atmen. Oder ich habe theoretisch gesehen ganz viel Luft zum Atmen und kann das aber gar nicht nutzen, um da rauszukommen, sondern schaffe dann quasi diesen Sprung nicht so richtig, mich um mich selber zu kümmern. Und jetzt zum Beispiel aber mit der neuen Therapeutin kann ich für mich auch nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Auch jetzt, wo ich die Bögen zum Beispiel nochmal ausgefüllt habe, wo ich auch einfach nochmal ein paar Jahre älter geworden bin, Dinge natürlich auch auf mich bezogen nochmal ein bisschen anders sehe, meine eigene Psyche, meine eigene mentale Gesundheit nochmal ein bisschen anders auch für mich selber reflektiert habe in den letzten Jahren. Vielleicht bin ich da jetzt hoffentlich an einem Punkt, wo ich mich noch ein Stück weit mehr annehmen kann und vielleicht auch noch ehrlicher mit mir sein kann und auch was meine Traurigkeit betrifft, noch ehrlicher mit mir sein kann. Ich habe auch, nachdem ich diese Bögen ausgefüllt habe, mit einer Freundin drüber geredet, weil in diesen Bögen steht dann so drin, kreuzen Sie an, trifft nicht zu, trifft wenig zu, trifft häufig zu, trifft überwiegend zu, trifft immer zu. Finde ich schon mal schwierig, diese Auswahl. Aber natürlich kamen da dann auch Fragen, wo man sich fragt, okay, kreuze ich da jetzt an, trifft überwiegend zu oder trifft immer zu? Und in dem Bogen zum Beispiel stand vorher in der Erklärung, wenn zwei Antworten auf Sie gleichermaßen zutreffen, kreuzen Sie die untere Möglichkeit an. Und die untere war dann immer die schlimmere quasi, in Anführungszeichen. Also es war dann nicht überwiegend, sondern immer. Dann habe ich auch so mit meiner Freundin das besprochen und ich meinte so, es hat sich teilweise so, manchmal zögert man dann immer anzukreuzen und man hat aber auch das Gefühl, irgendwie passt aber auch das überwiegend gerade nicht, weil diese Tests sind ja dann zum Beispiel, bei dem Test war es auf die letzten 7 Tage bezogen. Und dann meinte meine Freundin auch zu mir so, ey Lina, diese Tests so ehrlich wie möglich ankreuzen und mit der Therapeutin auch so ehrlich wie möglich sein, weil nur dann kann man sich selber oder kann einem richtig geholfen werden, wenn man da ehrlich mit sich selber ist. Und diese Tests soll man ja auch ankreuzen, also intuitiv ankreuzen und nicht jetzt noch großartig drüber nachgrübeln. Was passiert, wenn ich das ankreuze? Was passiert, wenn ich das ankreuze? Bin ich wirklich krank genug, wenn ich nur ankreuze, selten? Etc. Das sind ja alles so Gedanken, die da hochkommen. Und es ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da ehrlich zu sein. Und ich hoffe zum Beispiel, dass ich für mich da einfach gerade an einem Punkt bin, wo ich recht ehrlich angekreuzt habe und wo ich vielleicht jetzt in der nächsten Zeit auch an Punkte komme, wo ich mich nochmal anders und nochmal intensiver vielleicht hier und da auch mich mit mir auseinandersetzen kann. Ich werde euch dann berichten. Und ich wünsche mir einfach für euch, wenn es euch so geht, ihr euch auch die nötige Hilfe holen könnt, ihr auch die nötige Unterstützung bekommt, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht alleine fühlt. Deshalb finde ich es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die mentale Verfassung sich nicht immer sichtbar zeigt, also nicht immer sichtbar nach außen. Man weiß zum Beispiel auch nicht, wie gut es jemandem geht, nur abhängig davon, wie gut er in seinem Beruf funktioniert oder sie. Nur weil eine Person irgendwie an dem einen Abend oder unter Freunden ganz glücklich, fröhlich, offen, was auch immer rüberkommt. Wir können ja nicht in die Leute reingucken und das, was man fühlt, trägt man ja in sich. Und das ist, komme ich wieder zurück zu dem Türschließen. Ganz, ganz viele Leute machen das mit sich selber aus und wir können nicht durch andere durchgucken. Wir können nicht immer nur urteilen von, oh, aber an dem Tag warst du ja so und so. Ah, aber du performst ja in deinem Job so und so gut. Sondern das ist alles super, super individuell und was ganz, ganz Intimes. Und wir funktionieren auch alle unterschiedlich. Und manchmal würde ich mir auch selber wünschen, dass ich das so ein bisschen besser verinnerlichen könnte, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich trick's mich selber aus, indem ich mir dann so Sachen einrede. Zum Beispiel das mit dem Podcast, das kriegst du ja jetzt hin. Oder man nimmt so eine Aufgabe wie Let's Dance auf sich, dann kreuzt halt Antriff wenig zu. Und das ist aber, glaube ich, da spaßt man mit sich selber in eine falsche Richtung, weil ganz tief in mir drin weiß ich, wie ich mich fühle. Und ich weiß auch, dass ich einfach extrem gut darin bin, Sachen zu verdrängen und mich abzulenken und dann so lange quasi meinen Motor laufen zu lassen, bis er einfach irgendwann ausgeht und ich dann nicht mehr kann. Das sind Punkte, die sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Sondern da sollte man sich in vielerlei Hinsicht in den Arm nehmen und auf sich hören und behutsam mit sich umgehen. Und ich habe mir für diese Folge nochmal die Frage gestellt, woran das eigentlich liegt, dass sich Depressionen so unterschiedlich äußern von Mensch zu Mensch. Und das hat mir Frau Aslam auch nochmal erklärt.
Natürlich zeigt sich eine Depression bei verschiedenen Menschen total unterschiedlich, weil wir Menschen natürlich auch total unterschiedlich sind. Aber man vergisst bei psychischen Erkrankungen häufig, dass psychische Erkrankungen sehr selten nur rein psychisch sind, sondern da ist auch wirklich eine ganz wichtige Komponente, die biologisch und körperlich ist. Man weiß zum Beispiel bei einer Depression, dass die Gehirnchemie eine ganz große Rolle spielt bei den meisten Erkrankten. Und man geht auch davon aus, dass depressive Patienten einen Serotoninmangel haben, der eine mehr oder weniger. Serotonin ist so ein bisschen so unser Glückshormon und da liegt häufig so ein Mangel vor im Gehirn. Und das macht dann häufig auch die gedrückte Stimmung und die Antriebslosigkeit aus. Und das kann sich natürlich bei den einen oder anderen sehr, sehr unterschiedlich zeigen.
Daran anschließend wäre für mich noch die Frage, wie man therapeutisch da vorgehen kann, beziehungsweise wann es sogar auch sinnvoll sein kann, medikamentös eingestellt zu werden. Und auch das habe ich als Antwort.
Psychotherapie ist natürlich total wichtig, wenn es um die Behandlung von Depressionen geht. Und da macht man verschiedene Dinge individuell angepasst auf den Patienten. Man guckt natürlich auch ziemlich banal, sage ich jetzt mal, welche positiven Aktivitäten man wieder einbauen kann im Alltag, um so ein bisschen gegen die Antriebslosigkeit anzukämpfen, aber dann auch individuell zu gucken, welche emotional belastenden vor allem Erfahrungen und Situationen liegen denn vielleicht in der Vergangenheit vor, die man emotional jetzt in der Gegenwart aufarbeiten muss, damit sie einen nicht mehr so belasten. Manchmal merke ich aber dann auch im Rahmen der Therapie, dass eine Depression sich einfach nur bedingt verbessert und manchmal hat Therapie auch so ihre Grenzen und da empfehle ich dann wirklich einen Termin bei einem Psychiater, um vielleicht über eine medikamentöse Einstellung zu sprechen, weil Medikamente beziehungsweise in dem Fall dann auch Antidepressiva können wirklich total unterstützend wirken, vor allem wenn eine Depression ziemlich schwer vorliegt und können für viele PatientInnen echt eine Chance sein.
Frau Aslam hat ja jetzt gerade nochmal die Therapie angesprochen oder die medikamentöse Behandlung. Und ich wollte euch aber gerne nochmal so ein paar Punkte mitgeben, die ich selber für mich in den letzten Jahren während meiner Therapie gelernt habe oder aber auch, die ich einfach im Alltag für mich herausgefunden habe, die mir ein wenig helfen. Und was ich für mich gelernt habe, dass wenn ich es hinbekomme oder mich vielleicht auch einfach jemand zerren kann, ist frische Luft nicht zu unterschätzen. Raus, sich aus der Situation rauszunehmen, einen Spaziergang zu machen. Es muss auch nicht weit sein. Lass es 200 Meter sein, einmal um den Block, okay, vielleicht 400 Meter. Einmal um den Block kurz rausgehen, die Luft atmen, wenn man irgendwie Glück hat, vielleicht ein bisschen Sonne auf sich spüren und den Vögeln zuhören. Was ganz beruhigend wirken kann, auf mich zumindest, sind Waldspaziergänge. Wenn sich das anbietet, vielleicht habt ihr Glück und wohnt in der Nähe von einem Feld zum Beispiel oder von einem Wald. Ich habe auch schon mal an Tagen zum Beispiel, wo ich irgendwie gar nicht mehr aus meinem kleinen Loch rausgekommen bin, haben wir uns damals ins Auto gesetzt und sind ans Meer gefahren. Und man muss dann auch nicht reden. So die ganze Autofahrt kann man schweigend hinnehmen. Und es hat natürlich auch überhaupt nicht jeder die Chance, 2 Stunden ans Meer zu fahren. Aber wir haben das mal gemacht und es war so ein im Endeffekt schönes oder beruhigendes Gefühl, dann diesen Strand auf und ab zu gehen, obwohl es geregnet und gestürmt hat. Es war wirklich kein schönes Wetter, aber solche kleinen Ausflüge können einem manchmal ein bisschen eine andere Perspektive geben, solange es einem natürlich auf so einem, also solange man es überhaupt schafft, rauszugehen, sind solche kleinen Ausflüge schon mal eine erste kleine Option, in den Wald, ins Feld, mit dem Hund Gassi gehen. Was ich für mich auch gerne mag, ist, mich mit meinem Hund zu beschäftigen, ihr vielleicht ein paar neue Tricks beizubringen, mich auf andere Gedanken zu bringen, mich rauszuholen aus diesem immer gleichen negativen Strudel, aus dieser gedämpften Stimmung. In meiner Therapie zum Beispiel habe ich auch gelernt, dass es manchmal ganz hilfreich ist, sich ganz kleine Ziele zu setzen, sowas wie duschen gehen. Also duschen gehen kann manchmal wirklich sehr schwierig sein, aber wenn man das dann schafft, dann kann das schon so ein kleines Gefühl von Erleichterung auslösen und dass man es quasi geschafft hat, sich für diese Dusche aufzurichten, dass man seinen Körper spürt in der Dusche. Vielleicht schafft man es noch, sich einen Tee zu machen, sich etwas zu essen zu machen oder was zu essen bestellen, aber Nahrung aufzunehmen, weil das allein schon den Körper besser fühlen lässt. Um mich abzulenken, habe ich so meine Safe-Serien, dann gucke ich von mir aus auch New Girl zum 4. Mal. Alles, was so ein bisschen an Komfort gibt in Situationen, in der man sich eben sehr alleine fühlt, sehr aufgelöst oder sehr traurig. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr schon mal mit Depressionen diagnostiziert wurdet oder ob ihr generell gerade eine schwierige Phase durchmacht. Und ich habe da eine Community-Antwort bekommen. Und die würde ich euch sehr gerne vorspielen.
Hi Lina, ich finde super, dass du dich mit dem Thema Depression auseinandersetzt, weil ich glaube, dass fast jeder Mensch irgendwann im Leben mal mit dem Thema konfrontiert ist. Bei mir ist so, dass ich noch nie mit einer Depression diagnostiziert wurde, aber ich merke, dass ich immer mal wieder depressive Verstimmung habe. Ich habe auch Endometriose und nehme aufgrund dessen Hormone ein. Und ich frage mich eben super oft, fühle ich mich gerade so, wie ich mich fühle aufgrund der Hormone oder ist da ein ganz, ganz anderer Grund?
Ich fände es total spannend, mal von dir zu hören, wie deine Hormone deine mentale Gesundheit beeinflussen. Und ich würde mich auch total freuen, wenn du mal eine Expertin zu dem Thema einladen könntest.
Danke an die liebe Hörerin für ihre tolle Frage oder für ihre tollen Fragen. Ich finde es mit den Hormonen tatsächlich super interessant. Ehrlich gesagt habe ich da nicht so viel Expertise drin. Ich merke aber zum Beispiel, dass anhand meines Zyklus sind meine Emotionen manchmal total durcheinander. Ich bin manchmal super, super durch den Wind. Manchmal bin ich noch emotionaler als sonst. Manchmal bin ich auch verwirrter als sonst, habe ich so das Gefühl. Und vor allen Dingen habe ich das manchmal, wenn ich dann meine Periode bekomme, dass ich mir denke, okay, das erklärt zumindest irgendwie ansatzweise die Stimmung von gestern oder vorgestern zum Beispiel. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass ich nochmal eine Folge mache, wo ich jemanden da habe, der mir ein bisschen besser die Wechselwirkung oder uns ein bisschen besser die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche erklären kann. Inwieweit man genetisch veranlagt ist vielleicht für Depressionen, inwieweit Hormone da noch Rolle spielen. Das sind alles sehr, sehr interessante Fragen, die ich super gerne innerhalb dieses Podcasts noch beantworten würde mit jemandem an meiner Seite. Und abschließend für euch noch, wenn dich etwas so stark belastet, dass du alleine da nicht rauskommst, dann darfst du dir auch sehr gerne professionelle Unterstützung holen. Und Hilfsangebote findest du zum Beispiel auch in den Shownotes, genauso auch wie alle Quellenangaben. Und wenn ihr auch Teil dieses Podcasts sein möchtet, dann sendet mir sehr gerne eure Sprachmemos an fühlichatdasding.de. Fühle ich mit UE. Da könnt ihr mir auch eure Bullshit-Bingo-Antworten hinsenden. Ich werde innerhalb meines Social Medias mal wieder auch ein paar Fragen posten. Da könnt ihr mir dann gerne eure Antworten hinsenden und natürlich gerne aber auch euer Feedback dalassen. Das würde mich sehr interessieren. Ich freue mich ganz doll auf die nächste Folge mit euch. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dieser Folge. Und alle Folgen von Fühle ich, es sind ja jetzt schon 7, findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst Bewertungen und kommentiert dort, wo ihr die Folge hört. Das war Fühle ich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung von Das Ding, Vina Nuying. Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte. Video und Schnitt, Lukas Hambach. Audioproduktion, Indus Gupta, Jonathan Rauer. Und Sounddesign Milan Fei. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören oder sehen uns beim nächsten Mal. Und natürlich bekommt ihr auch diese Woche meine Podcast-Empfehlung der Woche.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.